Wenn ich zurückgucke über die vielen Osterfeste, die ich so in meinem Leben hinter mich gebracht habe, fing mein erstes Ostern mit einer maßlosen Enttäuschung an, an die ich mich noch erinnere. Ich habe nämlich meine Mutter erwischt, wie sie Ostereier versteckt hat. Und ich wusste seit diesem Zeitpunkt, es gibt keinen Osterhasen. Die Illusion wurde mir sehr schnell genommen. Und vielleicht ist es manchmal so hängen geblieben, dass der ein oder andere von uns so auch noch mit einer Illusion lebt. Und ich hätte mir so gedacht, Herr Jesus, wenn ich einer der Jünger gewesen wäre, ich hätte dich am Gründonnerstag so nach der Fußwaschung mal beiseite genommen und hätte gesagt, Jesus, gib mir Acht. Wenn ich also einer von den Jüngern gewesen wäre, ich hätte Jesus am Gründonnerstag beiseite genommen und habe gesagt, Jesus, gib mir Acht. An der Kreuzigung können wir wahrscheinlich nichts mehr dran ändern, das hast du fest beschlossen. Aber mit Ostern, das können wir noch ein bisschen besser planen. Wie wäre das, wenn wir ganz groß in Jerusalem in die Zeitung reinsetzen sollten, Ostersonntag in aller Frühe 6 Uhr am Gartengrab bei dem Menschen, der das zur Verfügung stellt. Es gibt ein gutes Buffet. Wir werden Feuer machen, weil es ja noch dunkel ist, damit man sich wärmen kann. Und dann werden wir die Auferstehung von dir feiern, Herr Jesus. Dann werden wir Zeuge sein, wie der Stein beiseite gerollt wird. Und dann werden wir die Engel dabei haben. Für die Presse werden wir natürlich eine extra was aufbauen. Und in der Jerusalem Post wird verkündigt, er ist wahrhaftig auferstanden. Da wäre doch was richtig losgegangen. Stattdessen macht Jesus das klammheimlich. Ich denke mir, er hatte einen schlechten PR-Berater zu der damaligen Zeit. Findet ihr nicht auch? So blieb eigentlich nur das übrig, was wir so heute schon gelesen haben. Wir können die Jünger betrachten, wie sie unterwegs waren. Ich muss jetzt mal gucken, ich habe doch hier was aufgehängt. Ich habe das ja nochmal für die, die weit hinten sitzen, die den Altar nicht so sehen, habe ich nochmal groß reingenommen, weil ich möchte mit euch darüber nachdenken, dass der Auferstehungsglaube eigentlich eine große Herausforderung ist, dass er uns herausfordert. Man kann natürlich weiter an Osterhasen glauben, man kann an Osterfeuer glauben, man kann an Ostereiern, nebenbei Ostereier verlieren grundsätzlich. Entweder sie werden gefunden, dann werden sie nachher gegessen oder sie vergammeln. Ostern ist so etwas ganz Wichtiges, an dem wir teilhaben sollen. Und ich möchte mit euch diese Reise nehmen, weil ich sag mal, irgendwie sind die Jünger ja schon komisch gewesen. Ich habe mal so ein paar Fakten aufgeschrieben. Die kennen die Schriften des Alten Testamentes. Wer ein bisschen bibelbewandert ist und ein bisschen Studien macht, der wird feststellen, dass es grundsätzlich vorausgesagt worden, dass Jesus von den Toten auferstehen würde. Na, jetzt überlegen die Frommen, welche Bibelstelle das ja nur ist. Das könnt ihr in aller Ruhe studieren zu Hause, damit ihr auch was davon habt vom Ostern. Manchmal ist ja Ostern langweilig, nicht? Könnte man Fernseher ausschalten und mal studieren, was im alten Bund da drüber ist. Ja, die kannten das. Die hatten sogar von Jesus eine persönliche Prophetie. Mehrfach wiederholt Jesus das, dass er sagt, gib mal Acht. Es wird ein Zeichen gesetzt werden. Ein Zeichen, das ist was ganz Besonderes im Alten Testament. Es wird sein wie bei Jona. Das heißt, am dritten Tage wird er ausgespuckt. Das wussten die sehr genau. Und dann lesen wir in der Bibel, sie verstanden nichts. Willkommen im Club der Realitäten. Da komme ich nachher auf uns noch zu sprechen. Ja? Stattdessen Angst und Hilflosigkeit, sie verbarrikadieren sich und das Kopfkino geht los. Diese Ungerechtigkeit, warum musste unser Meister umgebracht werden? Warum das Ganze, die ganzen geplatzten Hoffnungen, die dahinter standen? Wir hatten doch so fest geglaubt. Und dann kommt noch die Nachricht, das Grab ist leer. Natürlich von Frauen. Die hatten im Dunkeln wahrscheinlich den Grabstein noch nicht gefunden. Wahrscheinlich waren sie ein bisschen emotionell unterwegs, wie Männer so manchmal als Chauvis denken, nicht? Denen kann man nicht unbedingt immer alles glauben, was sie haben. Die haben wahrscheinlich in ihrem religiösen Wahn irgendwas Falsches gesehen. Zweier zischen dann zum Grab, ihr habt das gehört, die wollen das nachfinden, finden das auch leer, denken, okay, jetzt haben wir ein nächstes Problem in unserem Kopf, Grabräuberei, Grabschindung. Können wir uns in diese Situation hineinversetzen von diesen Jüngern, wie sie da gestanden haben, wie sie sich verbarrikadiert haben? Aber ich dachte, ähnlich ist das ja mit uns auch. Jedes Jahr veröffentlicht Idea Spektrum die Zahlen, wer in Deutschland an die Auferstehung glaubt. Ist hochinteressant, das Ideal zurückzuverfolgen. Also sie haben festgestellt, 28% der Bürger in der BRD glauben an die Auferstehung. Ihr habt vorhin auch alle sehr gesagt, Halleluja, er ist wahrhaftig auferstanden. Aber ich werde euch gleich noch zur Brust nehmen, ob ihr das wirklich glaubt. Und dann sehen wir im Alter von 18 bis 29 Jahren glauben derzeit 43%. Das ist für mich interessant. Diese Zahl wächst Jahr für Jahr. In der Altersspalte. Bei den Senioren lästert man nicht mal nach. Aber versteht ihr, die junge Generation war für mich das Besondere. Es glauben in diesem Jahr mehr an die Auferstehung wie letztes Jahr. Da scheint irgendwas im geistlichen Bereich zu passieren. Aber wie gesagt, ihr könnt euch die Zahlen sehen, mal gucken, wo dich einsortieren willst. Ich müsste bei Ü70 sein, ich gehöre zu den 20%. Ich weiß nicht, wo du dich jetzt einsortieren müsstest, aber dann ist nach Konfession. Und hier war ich natürlich stolz, die evangelisch-freikirchlichen, die sind mit 61% dabei. Wow, wir sind doch gut drauf, oder? Aber ich werde euch gleich zur Brust nehmen und sehen, was ihr wirklich glaubt. Es ist sehr interessant, das nachzuforschen. Also Idea Spektrum ist in der Beziehung sehr interessant zu sehen. Nee, jetzt bin ich wieder zurückgegangen. Das sollte eigentlich nicht sein. Ich möchte mit euch ein bisschen tiefer jetzt in die Sache hineingehen. Wie hat Jesus das gemacht? Er müsste ja eigentlich sehr enttäuscht gewesen sein über seine Jünger. Alle waren abgehauen. Alle hatten die prophetischen Reden gehört, keiner hat es geglaubt. Sie verbarrikadieren sich in den Sorgen dieser Zeit. Dachte ich so, wie du und ich auch. Wir glauben feste, der Herr ist in Kontrolle, der Herr kommt wieder. Aber dann regen wir uns über Benzinpreise auf. Wir sagen, wo ist er denn im Nahen Osten, wo ist er an der Ukraine, wo ist er in Zentralafrika, wo ist er? Wir haben auf einmal ganz viele Wenn- und Aber-Gedanken im Kopf. Das ist ganz komisch, nicht? Ich dachte eigentlich, ich glaube an die Auferstehung, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Ja, und dann sitze ich zu Hause und mache mir Sorgen über das, was ich morgen essen soll. Bin nur ich so komisch? Ich reg mich über alle politischen Entscheidungen mächtig auf. Und manchmal verreite ich mich und sage, diese Doofen da oben. Dabei ist Jesus doch in Kontrolle. Er ist doch auferstanden, er lebt. Und dann stelle ich fest, mein Herz ist reichlich verkümmert. Und dann stelle ich bei den Jüngern fest, ich bin genau mit ihnen in einem Boot. Ich bin genauso ungläubig wie sie. Ich kenne die Prophetien, ich kann sogar noch zurückgucken. Ich habe das Zeugnis von denen, die ihn gesehen haben. Ich kann es nochmal schriftlich nachlesen. Und trotzdem sorge ich mich. Irgendwie seid ihr alle komisch. Oder bin nur ich das? Er lebt. Er ist da. Und ich habe festgestellt, mein Inneres ist echt verkrümmt. Und dann lese ich, bei den Jüngern kommt Jesus durch die verschlossene Tür zu den ungläubigen, enttäuschten, verängstigten Gläubigen. Und das ist das Erste, was ich uns zu Ostern wünsche, dass Jesus zu dir persönlich in dein Innerstes hineinkommt, wenn deine Sorgen groß werden, wenn die Probleme größer werden als dein Glaube, dass du dich daran erinnerst, du bist kein Osterei, sondern der Herr Jesus kommt persönlich zu dir in die Geschlossenheit deines Herzens hinein und sagt, hey, hier bin ich. Ungefragt. Und interessanterweise, er kommt nicht zu den 78% derjenigen, die nicht an die Auferstehung glauben, sondern er kommt zu den 22% der Gläubigen nach Idea Spektrum. Wenn du ein Gläubiger bist, ein Gläubiger, Ungläubiger bist, dann kann ich dir eine gute Nachricht sagen, er kommt zu dir. Das ist Ostern. Er kommt ganz persönlich, egal wie deine Not ist, egal wie dein Hals zugeschnürt ist, er kommt. Das ist die erste gute Botschaft von Ostern, oder? Ist so hammermäßig. Er ist auferstanden. Okay, einige glauben's. Okay, wir gucken rein. Da hat man ja gelesen, am Abend, an jedem Tag der ersten Woche, die Türen waren verschlossen, wo die Jünger waren, aus Furcht vor den Juden. Da kam Jesus und trat in die Mitte und spricht. Und das ist das Nächste, was mich dann wirklich bewegt. Er kommt nicht zum Gericht. Also wenn ich Jesus wäre, ich bin wieder bei der Anfangsstory, ich hätte sie erst mal zusammengefaltet. Ich sage, wie oft muss ich meinen Kindern was sagen, bevor sie es kapieren? Kennt jeder von der Kindererziehung. Wie oft habe ich dir das gesagt? Erste Mal, zweite Mal, dritte Mal und beim vierten Mal wird die Stimme schon etwas lauter. Das wird Konsequenzen haben. Heute geht's mal ohne Abendessen ins Bett. Nix mit Abendmahl, heute geht's mal da ohne. Stattdessen kommt Jesus rein in deine geschlossene Lebenswirklichkeit, in deinen Ängsten über die Situation dieser Zeit. Über deine Einsamkeit, über deine Frustration. Er kommt ungefragt, wenn du mit ihm unterwegs bist und das Erste, was er sagt, Shalom. Er faltet dich nicht zusammen. Osterbotschaft Nummer 2. Er kommt, er streckt seine Hände aus zu den ungläubigen Gläubigen und sagt, hey, ich bin doch da. Ich bin doch da. Komm, ich nehme dich mal in den Arm. Mitten in der Krise dieser Zeit. Eigentlich müssten wir jetzt die Kinder mal abgefragt haben, vorhin, wie das Philippus ja immer macht. Er macht ja immer eine Fragestunde. Er sagt, was machst du, wenn du ganz schlimm mit deinem Fahrrad gestürzt bist? Knie blutet. Was machst du? Das Erste, du schreist. Herz erweicht. Wonach schreist du? In der Regel nach der Mama. Man hat festgestellt, alle Soldaten, die kurz davor waren, im Krieg erschossen zu werden, haben als Erstes nach der Mama gefragt. Ist gut dokumentiert aus dem Zweiten Weltkrieg. Und was macht die Mama da? Die sagt, naja, bist bescheuert gewesen, doof gelaufen, hättest mal die Augen aufmachen sollen, stell dich nicht so dumm an. Nee, eine richtige Mama, die nimmt das Kind in den Arm und sagt, wir holen Benjamin Blümchenpflaster. Ja? Das ist das, was der Herr Jesus hier macht. Er kommt zu den verängstigten Leuten und sagt, Shalom, Friede mit euch. Warum fürchtet ihr euch? Ich bin in Kontrolle, ich bin da, ich lebe. Er zeigt ihnen die Hände, die durchbohrt sind. Was für eine Botschaft für uns, die wir in dieser Zeit manchmal mit so viel Ängsten, mit so viel Einsamkeit, mit so viel Frustration und mit so viel Ärger auf die politische Situation unterwegs sind. Er sagt, Shalom, Friede, ich bin da. Zweiter Teil der Osterbotschaft. Er kommt in geschlossene Herzen, er kommt zu dir und sagt, Friede sei mit dir. Er sagt nicht, guten Morgen, schön euch zu sehen. Wo ist das Abendessen? Jetzt komme ich schon mal und ihr habt nichts vorbereitet. Staub ist auch nicht gewischt. Was für ein Ostern. Nein, er kommt und sagt, Friede mit euch. Ach, was ist das schön. So möchte ich weiterleben. Jetzt gucken wir mal ein bisschen weiter. Es gibt noch der dritte Teil. Er offenbart sich als der, der für sie gelitten hat. Ich glaube, die Jünger haben damals noch nicht verstanden, was es wirklich bedeutet hat, dass Jesus am Kreuz gelitten hat. Es war ja nicht unüblich, dass irgendwelche Leute für irgendwelche tollen Ideen umgekommen sind. Also die Schweizer, die haben ihren Menschen da, der umgebracht worden ist, nicht? Der alle Speere auf sich gezogen hat. Eine Legende ohne Ende. Es gibt Menge tapferer Ritter. Aber keiner ist gekommen für meine Lügen, für meine Versagenssachen, für mein Schimpfen. Er hat die Dornenkrone auf sich genommen und hat gesagt, Paul, für dich. Und vielleicht hat er die Jünger damals alle angesehen, einer nach dem anderen, hat gesagt, Petrus, mit dir fangen wir mal an. Shalom, Petrus. Du musst es verstehen. Ich habe bezahlt. Ich weiß nicht, wie das bei euch so ist, wer deine Strafzettel bezahlt. Aber ich kann mich erinnern, ich hatte einen ganz alten, klapprigen VW, mein erstes Auto, VW Käfer. Und dann ist jemand ganz komisch nach meiner Wahrnehmung um die Ecke gebogen und hat mich getroffen. Nicht ich ihn. Die Polizei meinte, ich hätte ihn getroffen. Deswegen gab's eine Strafmeldung. Und dann guckst du, als jemand, der null Einkommen hat, nichts richtig hat, konnte mir ja nichts aus der Tasche ziehen. Und dann kommt meine Oma. Die hat für mich bezahlt. Ich hätte versucht, mich zu rechtfertigen, einen Streit machen. Und meine Oma sagt, machen wir nicht, ich zahle für dich. Also so ein ganz kleines Ding. Aber ich kann keine Lüge mit irgendeiner guten Tat wieder zurückdrehen. Dritte gute Botschaft. Jesus offenbart sich als derjenige, der bezahlt hat. Was für ein Ding. Hier könnte ich drin schwelgen, das ist was so für mich. Aber dann wird es interessant. Jetzt könnte es unbequem werden. Bis dahin waren es lauter Segne-mich-Sprüche. Genau der Segnungssache. Und jetzt kommt der kürzeste Missionsbefehl überhaupt. Und der ist gigantisch groß. Der ist nicht in meinem Namen, werdet ihr bum 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 aus Markus und so weiter. Sondern er ist ganz kurz, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Und daran habe ich lange geknabbert, was das jetzt heißt für die ungläubigen Gläubigen, die hier sitzen. Die Segnung haben wir jetzt alle einkassiert, nicht? Er sagt Shalom, er kommt durch deine Tür, er ist da, er ist wunderbar. Und jetzt sagt er, so, jetzt gucke ich dich an. So wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich dich. Da geht er durch. Und dann wird es auch, ja, dich auch, Birol, ja? Verstehst du? Ich kann jetzt bis nach hinten gehen. So wie der Vater Jesus Christus gesandt hat, sendet er dich und sagt, hey, du bist handverlesen, dich möchte ich senden. Hey, du bist cool, dich möchte ich senden. Er schaut dich an, euch beide könnt ihr im Duett schicken. Verstehst du? Aber das ist die Frage, was meint er damit? Was meint er damit? Was ist die Botschaft? Und dann habe ich mich gefragt, Jesus, weswegen bist du denn gekommen? Mit welcher Botschaft? Mit der Botschaft, man kann im Reich Gottes Platz nehmen für Leute, die das nicht wissen. Das Königreich Gottes ist nahe herbeigekommen. Das war die Botschaft von Jesus Christus ganz am Anfang. Und das heißt als erstes, Gott hat dich lieb. Das ist eine Botschaft, die mit hinaustragen können. Du bist nicht vergessen. Egal, ob du glaubst oder nicht, du wirst geliebt von dem Gott. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er mich gesandt hat. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er dich sendet, dass du mit dieser Botschaft hinausgehen kannst und sagen, hey, du bist nicht von Gott vergessen. Gott, ey Mann, verstehst du, wir sind ja schon ein bisschen älter, wa? Aber trotzdem hat sich nichts daran verändert. Er sagt, du gehst raus, ich sende dich wie der Vater, dass du den Menschen sagst, sie sind geliebt von Gott, sie sind nicht vergessen, er ist für sie da. Was für eine Botschaft! Nicht, ich bin gekommen, um ein bisschen Druck auszuüben. Das wäre einfach. Aber er ist gekommen, damit wir Leben haben und volle Genüge. Das nächste ist, wenn du mit dieser Botschaft kommst, du wirst geliebt. Vielleicht sagt er, okay, wir gehen mal in einen anderen Sendungsbefehl. Jetzt fängst du mal an, Kranke zu heilen. Nicht jeden, der da kommt, sondern Jesus sagt ja, das, was ich beim Vater sehe, das tue ich. Dass du vielleicht ganz neu hörst, was der Vater jetzt gerade tun will. Vielleicht will er ein paar Dämonen jagen. Und du bist gefragt. Vielleicht will er Menschen freisetzen von ihrer Bindung, die sie in ihrem Leben haben. Von Alkohol, von Pornografie, von allen möglichen Dingen einfach befreien, weil du kommst im Auftrag von Jesus Christus und sagst, hey, ich bin gekommen in seinem Namen, er sendet mich. Das spricht er zu den Jüngern, das spricht er zu uns. Was für eine Botschaft, die wir haben. Botschafter an Christi Stadt. Wie der Vater im Himmel Jesus gesandt hat, so sendet er dich. Da wird Ostern ganz persönlich und vielleicht auch ein bisschen unbequem. Aber wir haben ja Glück, es gibt noch, können wir noch, ich mache jetzt schneller. Ne? Aber da guckt Jesus sich seine Penuckels an, die da sitzen, die sich eingeschlossen haben und sagen, wie soll das denn gehen, Herr Jesus, ist ja nichts. Vielleicht hat Jesus gesagt, erinnert ihr euch, wie das bei der Taufe war, wie der Heilige Geist auf mich gekommen ist? Erinnert ihr euch, dass ich danach in der Kraft Gottes gehen konnte, in die Wüste? Erinnert ihr euch daran, wie das alles gewesen ist? Die Bibel bringt ja immer nur kleine Ausschnitte, so wie ein Tagebuch, Liebestagebuch heute ist. Die ganzen Zwischenzeilen, die dürfen wir manchmal von ihm erbitten. Aber dann kommt er und sagt, ohne Heiligen Geist könnt ihr nichts machen. Und dann pustet er sie an. Ja, ich bin jetzt nicht Benny Hinn, also da muss man vorsichtig sein für den einen oder anderen, der hier ist. Er sagt, ohne Heiligen Geist geht's nicht, ohne Moos nichts los, sagen die Kapitalisten, ja. Ohne Heiligen Geist wird's nicht gehen. Da kommt Jesus und sagt, du willst vielleicht wirklich meinen Missionsbefehl leben? Aber ich sag dir jetzt schon, ohne den Heiligen Geist geht nicht. Ich habe mich natürlich gefragt, war das jetzt Pfingsten so ein Angeld? Oder waren die Pfingsten schon alle so voll des Heiligen Geistes, dass das nur für die restlichen Leute, die da waren, die 120, die noch oben waren, minus 11? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch so eine Theorie, dass sie damit von Neuem geboren wurden und Kinder Gottes werden konnten. Ja. Ich habe mir das verkniffen, da irgendwelche theologischen Bücher zu lesen, was fromme Leute sich zu dem Thema ausgedacht haben. Aber eins möchte ich sagen, Ostern heißt eigentlich, er pustet dich an, dass du in seiner Kraft gehen kannst. Wohl dem, der sich nach dem Heiligen Geist sehnt und sich nicht abduckt, wenn der Wind Gottes über ihn weht. Und ein letztes. Und dann legt Jesus noch eins drauf. Er sagt, wem ihr die Sünden erlasst, den sind sie erlassen. Wir haben eine Woche gehabt, wo wir gefastet haben, mehr oder weniger, wo wir gebetet haben und wo wir über Buße geredet haben. Über Entlastung. Und mein Traum ist immer noch, dass sich lauter Zweierschaften hier in der Gemeinde bilden, wo man hingehen kann, die ganz integer sind, wo man die Sünden beichten kann. Das habe ich gemacht, nicht weil man muss, sondern weil man befreit werden will, um dann zu hören, dir sind deine Sünden vergeben. Was für ein Ding. Aber es geht noch ein Schrittchen weiter. Es ist nicht nur diese einfache Entlastung, dass du hören musst, dir sind deine Sünden vergeben, wenn du es ehrlich meinst. Wir werden nachher noch das Vaterunser beten. Und wenn du dann betest, vergib mir meine Schuld, dann möchte ich dich von hier vorne freisprechen, dass du sagst, hey, du bist befreit von deiner Schuld, geh und sündige hinfort nicht mehr. dass wir das wieder ernst nehmen, entlastet zu werden. Und viele von uns, die werden immer wieder eingeholt und sagen, das kann mir Gott nicht vergeben. Doch Gott kann. Und wenn du dann ganz fromm bist und sagst, aber wie ist das mit der Sünde des Heiligen Geistes, da werde ich mit dir später mal drüber reden, wenn du es willst. Das ist was ganz Spezielles im speziellen Zusammenhang. Aber es gibt keine Sünde, die hier ist, die Gott dir nicht vergeben kann. Und weil das so ist, selbst wenn du gestern Abend noch mächtig gesündigt hast, in allem Möglichen, er ist heute da, das ist Osterbotschaft, dass du entlastet sein kannst. Egal welches krumme Ding du gedreht hast, egal wie du über die Politiker geschimpft hast, egal wie dich dein Nächster geärgert hat, egal wie du ins Bett gegangen bist, heute ist die Gelegenheit da, dass du Sündenvergebung haben kannst. Es ist Ostern, er ist auferstanden, er ist, also ist er da. Und er hat auch nicht umsonst bezahlt. Wäre doch Quatsch. Aber es hat einen anderen Teil noch. Es gibt welche hier, die können ganz schwer dem Nachbarn, dem Angehörigen, manchen vielleicht sogar Gott nicht verzeihen über ihr Leben. Da, wo Menschen bei dir Spuren hinterlassen haben. Vater war Alkoholiker, also ich auch. Vater war schuld. Vielleicht muss ich dem Vater als erstes vergeben. Vielleicht muss ich da erst mal loslassen. Ich habe es immer mal wieder gesagt, mein Vater, ich habe ihn lange Zeit wirklich, wenn ich an ihn gedacht habe, habe ich einen dicken Hals gekriegt, weil er mit dem Leben nicht zurechtgekommen ist. Nach Stalingrad war er Quartalsäufer. Manchmal wussten wir am Sonntag nicht, was wir am Montag in der Familie zum Essen hatten. Wenn ich ihn am Heiligen Abend aus der Kneipe holen musste, damit wir mit Heiligabend anfangen konnten. Du bist am Land, nicht hier in der Stadt. Ich habe immer einen dicken Hals gehabt, wenn ich über ihn nachgedacht habe. Aber ich werde den Zeitpunkt nicht vergessen, wie er im Sterben lag, wie ich in die Klinik gerufen worden bin. Ich bin mit dem Zug nach Hause gefahren, in die Klinik. Ich war ja der Letzte, der mit ihm noch sprechen konnte. Und da ist was gelöst worden, weil wir wirklich Vergebung feiern konnten. Und ich höre heute noch im Ohr, wie der Chefarzt kam, wie ich neben ihm stand. Man hatte ihn bei der Bestrahlung in der Kobaltkammer vergessen, deswegen war keine Hoffnung mehr aufs Weiterleben. Und dann sagt er dem Oberarzt, mein Sohn. Da wusste ich, da konnte was abgeschlossen werden im Frieden. Wer mir die Sünden vergibt, dem sind sie vergeben für Zeit und für Ewigkeit. Das heißt Ostern. Das heißt Ostern. Also lass los, ich sag's mit dem Bibeltext, den du gebunden hast. In Bitterkeit, in Hass. Bevor du am offenen Grab stehst, lass jetzt los, lass heute los, damit Freiheit hineinkommt. Das ist Osterbotschaft, die er sagt, hey, ich gebe euch, meinen Kindern, nachdem ihr euch angeblasen habt, mit dem Heiligen Geist gefüllt zu werden, ihr könnt loslassen. Ihr könnt loslassen. Alles Komische, was in der Vergangenheit gewesen ist, ihr könnt loslassen und dürft euch freuen auf die Ewigkeit. Was für ein Ding. Ich weiß, mein Erlöser lebt. Es geht um die Errettung für die Ewigkeit, um Sündenvergebung. Weil ohne Sündenvergebung geht nichts. Und dann bleibt das Letzte nebenbei, das Grab ist leer. Er ist wahrhaftig auferstanden. Das Grab ist offen. Amen.